Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Einsamkeit ist ein ganz normales menschliches Gefühl. Das gehört zum Leben dazu. Allerdings zeigen Studien, dass sich seit der Corona-Pandemie immer mehr Menschen häufig und vor allem dauerhaft einsam fühlen. Und man weiß, dass das auch zu gesundheitlichen und sozialen Problemen führt. Es gibt einen Bericht der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, vom letzten Jahr. Und daran wurde gezeigt, dass Einsamkeit dramatische Folgen hat. Man geht davon aus, dass ungefähr über 870.000 Menschen pro Jahr quasi an der Folge von Einsamkeit sterben. Wobei man natürlich nun Einsamkeit nicht verwechseln darf mit Alleinsein, denn jeder Mensch braucht auch Zeiten, wo er es für sich hat. Und viele Menschen genießen das ja auch mal endlich Zeit zu haben, nur für mich ohne andere. Aber einsam ist dann ein Mensch, wenn er sich nach Beziehungen sehnt und stattdessen nur immer eine schmerzliche Leere erfährt. Und das kann sein, auch wenn man in einer Familie lebt. Das kann sein, egal wie alt man ist, ob jung, mittleres Alter, alte Menschen. Das hat nichts mit sozialer Stellung zu tun, mit Geschlecht oder sozialer Stellung, das kann jeden treffen. Und natürlich weiß man, dass natürlich bestimmte Menschen ganz besonders gefährdet sind, vor allem natürlich, wenn jemand chronisch krank ist, psychisch krank ist, wenn natürlich auch jemand vielleicht einen Job verloren hat, wenn jemand dauerhaft pflegen muss, Kinder oder vielleicht auch alte Menschen versorgen muss, wenn jemand in eine fremde Stadt zieht oder ein fremdes Land. Und da braucht es eigentlich soziale Kontakte, Angebote, Aktivitäten. Nicht zuletzt natürlich auch als Kirchengemeinde haben wir da eine Funktion, dass wir Räume eröffnen, wo wir sagen, da könnt ihr kommen. Und da trefft ihr andere Menschen auch. Das, was wir hier am Sonntagmorgen tun, auch das ist Gemeinschaft. Dass wir sagen, wir treffen einander. Und wir sagen auch Hallo und grüßen jemand. Und dann wollen wir uns auf Gott ausrichten. Zusammenleben, zusammen sind wir weniger allein, so lautet dieses Jahr das Motto der Woche der Diakonie. Und natürlich ist allen klar, das ist eine riesige Aufgabe in einer Gesellschaft, wo die Einsamkeit überhand nimmt. Das ist eine Aufgabe der Politik, der Gesellschaft, der Diakonie, aber eben auch der Gemeinden und eine Aufgabe für jeden einzelnen Christen. Und Jesus hat es vorgelebt. Jesus hat vorgelebt, wie er auf Menschen zugeht, die eigentlich isoliert waren, obwohl sie gesellschaftlich eigentlich sehr viel erreicht haben. Wir haben vorhin diese Geschichte gehört, wie Jesus sich einlädt oder wie Jesus zu einem Mann geht, von dem werden wir gleich noch einiges hören. Einer Tischgemeinschaft. Mit seinen Freunden ging er dorthin. Und er ging eben auch zu Leuten, nicht nur zu den Honoratioren, zu den angesehenen Leuten, zu den quasi den Pharisäern und den Leuten, sondern eben auch Leute, die am Rande standen. Und so haben wir es vorhin gehört in der Schriftlesung, wie Jesus dort zu einer Party geht, zu einem Fest geht von einem Matthäus. Und dieser Matthäus, so erfahren wir, war ein Zolleinnehmer in Kapernaum. Und Zolleinnehmer damals in Israel hat bedeutet, das wird man natürlich nur quasi als Komplize der römischen Besatzungsmacht. Und dieser Zolleintreiber, das ist nicht zu vergleichen natürlich mit unseren heutigen braven Zollbeamten, sondern was wäre das heute? Hat man es überlegt? Das wäre vielleicht so ein mit dubiosen Anlagen handelnder Investmentbanker mit irgendwelchen komischen Kryptowährungen oder vielleicht ein skrupelloser Geldeintreiber oder vielleicht sogar so ein Mafiosi, der Schutzgeld erpresst. Das heißt, er hat auf jeden Fall die Leute, so kann man wirklich sagen, abgezockt, rücksichtslos. Er ist reich geworden, er ist wohlhabend geworden. Aber die Kehrseite war, er hat sich damit unbeliebt gemacht. Er war einflussreich, aber er war verhasst. Er gehörte zur Schickeria, aber er wurde von den Leuten gemieden. Und das heißt, eigentlich in seinem Herzen war er sicher ein sehr, sehr einsamer Mensch. Bis eines Tages etwas ganz Verrücktes passiert, nämlich er sitzt in seinem Zollhaus. Dann kommt Jesus vorbei, Jesus ruft, Matthäus steht auf und es sind nur zwei Worte: Folge mir, folge mir. Er steht auf und von da an ändert sich sein Leben radikal. Wir erfahren nicht, ob dieser Matthäus vorher schon einiges über Jesus erfahren hat, ob er den schon gekannt hat oder ob das jetzt ganz neu war. Aber eines wird klar, dieser Matthäus in diesem Moment, wo Jesus sagt, Matthäus, folge mir nach. In diesem Moment, da war dem irgendwie schlagartig klar, das ist jetzt deine Chance. Und er muss gespürt haben, bei diesem Jesus, da finde ich das, was ich wirklich eigentlich in meinem Leben möchte. Da finde ich Liebe, da kommt mir Liebe entgegen und Barmherzigkeit und Annahme. Und dass er irgendwie gespürt hat, nirgendwo anders kann ich heiler werden, gesünder und freier als bei ihm. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist das Größte, was einem Menschen passieren kann. Dass Jesus plötzlich in unserem Leben auftaucht, völlig egal, ob wir bisher religiös waren oder gar nichts mit dem Glauben am Hut hatten, und dass dieser Jesus sagt, hör mal zu, ich bin jetzt da und ich möchte genau zu dir. Schon immer, ich wollte zu dir und ich habe keine Berührungsängste, komm. Er sah ihn am Zoll sitzen. Bei uns kann es heißen, er sieht dich sitzen im Wohnzimmer. Er sieht dich sitzen im Büro, in der Schule, im Wartezimmer, jetzt in der Kirche, vielleicht irgendwo vor dem Bildschirm. Und auf einmal merke ich oder merkst du vielleicht, jetzt spricht Gott mich an, jetzt ruft Jesus mich an. Und dann merken wir in unserem Herzen, wie was in Bewegung gerät, dass er uns ganz persönlich anspricht. Und dann merken wir, jetzt gilt es mir, diese Einladung gilt mir, die gilt jetzt nicht dem links und rechts und dem anderen in der Familie oder in der Kirche oder wo immer, sondern jetzt bin ich gemeint. Und dann ist es interessant, wie diese Nachfolge beginnt von Matthäus. Die erste Folge seiner Nachfolge, das ist nicht erst ein Taufseminar oder Katechismusunterricht, sondern das Erste, was passiert, ist eine Feier, eine Party. Und ich stelle mir vor, wie er vielleicht mit Jesus spricht und sagt, Jesus, das wäre doch so schön, wenn auch meine Freunde dich kennenlernen würden. Aber meine Freunde, die bringe ich niemals dazu, dass die in eine Kirche gehen, in einen Gottesdienst. Die Hälfte von ihnen, die ist auf Bewährung draußen. Und mein Kollege Ari, der hat seit seiner Bar Mitzwa, seit seiner Konfirmation kein Gotteshaus mehr von ihnen gesehen. Und dann stelle ich mir vor, wie Jesus vielleicht sagt, Matthäus, überleg mal, was machst du eigentlich gerne? Was machst du gerne? Fußball spielen, Kegeln, Mountainbiken. Und da braucht der Matthäus nicht lange nachzudenken. Und dann sagt er, ich habe eine große Leidenschaft, Kochen. Meine Grillpartys, sie sind weit über Kapernaum hinaus bekannt. Und dann sagt Jesus, das ist doch perfekt. Dann gib eine Abschiedsparty, eine Ich-bin-dann-mal-weg-Fete, ein Barbecue für mich und deine Freunde. Und dann ist der Matthäus begeistert, gibt der Haushaltshilfe einen langen Einkaufszettel, seiner Sekretärin in Auftrag, ruf alle an, heute Abend große Party bei mir zu Hause, all you can eat, sag meinen Kollegen, sie sollen kommen, auch die Freundin mitbringen. Und so lädt er ein und er geht natürlich ein Risiko ein. Denn er lädt seine alten Freunde ein, und er lädt die neuen Freunde ein. Und die Frage ist ja, wie wird es funktionieren, wenn die da aufeinandertreffen? Wird es am Ende heißen, war eine tolle Party, tolle Gäste, Gemeinschaft? Oder wird es am Ende heißen, oh, das war ein ätzendes Fest. Mit niemand konnte man richtig reden. Denn Matthäus weiß, so eine gemischte Gesellschaft, das kann ja ganz schnell aus dem Ruder laufen. Schon die Gesprächsthemen. Wenn die alten Freunde reden über Kryptowährungen und Ballermann-Urlaube, dann ist es peinlich. Und wenn die neuen Freunde, die Frommen, dann nur noch darüber reden, über ihre tollen Gemeindeprojekte und ablästern über die, die nicht mal einen Heiligabend in den Gottesdienst kommen, das ist ja ein Risiko. Zumal es ja gar kein gemeinsames Thema gab, wie bei uns heute eine Fußballweltmeisterschaft. Und dann kommen die. Und dann sieht man das den Leuten an, den einen, dass das keine Kirchentagsbesucher sind. Die Männer an Händen und Füßen tätowiert, die Frauen gepierst und aufgedonnert und kurz darauf auch Jesus mit den Jüngern. Und dann sagt einfach, dann heißt es einfach bei Matthäus, es war eine Gruppe, Jesus und die Freunde und Sünder und Zöllner. Und dazwischen Jesus mit dem Anhang. Und dann essen sie und dann trinken sie, dann sind sie beim Smalltalk. Irgendwie hat es geklappt, über Gott und die Welt. Bis die Polizei kommt, aber nicht die normale Polizei, sondern die Religionspolizei, die Pharisäer. Wegen Religionsstörung. Und die sind so heiter wie der Gefängniswärter von Guantanamo. Und die grillen auch gerne, aber keine Steaks. Und diese Religionswächter, die nehmen dann zunächst mal diese Jünger von Jesus in die Mangel. Wie kann sich euer Rabbi sowas leisten? Es geht doch nicht. Wie kann euer Jesus, dieser Rabbi, wie kann der sich mit solchen Leuten hier abgeben? Zu so einem Gesocks, da darf doch ein Frommer gar nicht gehen, indem man Hallo sagen. Das sind doch die Unmöglichen, die Unvorstellbaren, die Unberührbaren. Und das geht eine ganze Weile, bis Jesus mitkriegt, was da gesprochen wird und sich einschaltet in dieses Verhör. Und dann wird ein Unterschied deutlich. Dann wird nämlich deutlich, dass Jesus und die Religionswächter, sie sehen ja das Gleiche. Sie sehen diese Party, sie sehen die Menschen, die da sind, unterschiedliche Menschen. Aber sie sehen doch nicht dasselbe. Die Kontrolleure, die sehen, hier sind gescheiterte Existenzen, hier sind hoffnungslose Fälle, hier sind religiöse Analphabeten und Jesus sieht die gleichen Leute. Aber er sieht sie mit den Augen Gottes. Und er sieht, dass diese Menschen kommen mit einer tiefen, inneren, verborgenen Not. Er sieht die kranken Seelen, er sieht die Einsamkeit, trotz des ganzen Trubels drumherum. Und er sieht dasselbe mit Erbarmen, mit Mitgefühl, mit Trauer über so viel verlorenes Leben. Und er sieht sie aber auch bereits mit den Augen der Hoffnung. Er sieht nämlich, was aus den Bruchstücken dieser Biografien werden kann, wenn Gott in das Leben dieser Menschen eingreifen darf. Und während die Gäste peinlich berührt schweigen, sagt Jesus, die Starken, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Das heißt, wer gesund ist, wer reich ist, wer erfolgreich ist, der denkt, ich brauche keinen Gott. Ich brauche keine Vergebung, ich brauche keine Gnade. Und wer denkt, ich aus eigener Anstrengung kann ich quasi das mit Gott alles auf die Reihe kriegen, der braucht natürlich keinen Jesus. Na, ich bin selber stark genug. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir schaffen das. Aber jetzt kommen die Kranken, die Kaputten mit ihrem Arzt in Berührung, die schuldig geworden, finden ihren Retter, die Hoffnungslosen, den Freudeschenker, die Einsamen, den Gemeinschaftsstifter. Die Bibel erzählt gar nicht weiter, die erzählt gar nicht weiter, wie das damals weiterging. Aber ich stelle mir vor, wie diese Gespräche Tiefgang bekamen und bis in die Nacht fortgesetzt wurden. Und vielleicht, das heißt, ich bin sogar ziemlich sicher, hatte dieses Fest Folgen, wie jedes Fest von Jesus darauf angelegt ist, dass Menschen ihm folgen, weil sie da merken, da kommt mir die Liebe Gottes entgegen, da kommt der, der mich annimmt, wie ich bin, aber der mich nicht so lässt, wie ich bin, der mich verändert, der mich wieder heil macht und gesund macht. Ich habe eine interessante Definition einmal gelesen, was ist eigentlich Mission? Und zwar von dem bekannten Buchautor und Pastor John Ortberg. Der hat gesagt, was ist Mission? Mission ist, die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, das hat Matthäus getan. Und deswegen ist es nicht die schlechteste Idee, Freunde, Verwandte, Bekannte, halbwegs normale, unkomplizierte Christen zusammenzubringen, mit anderen zum Essen einladen, Spieleabend, Filmabend. Oder aber auch vielleicht, wo es die Möglichkeit gibt, jemand was zu geben, ein christliches Buch. Oder vielleicht auch einem Menschen, wenn jemand uns erzählt, ich habe jetzt einen schweren Termin im Krankenhaus oder beim Arzt, zu sagen, ich werde für dich, für sie beten. Und vielleicht tun wir ihnen einfach etwas Gutes und hoffen, dass sie vielleicht nach dem Warum fragen. Und vielleicht ist so eine kleine Spruchkarte, so eine Broschüre, vielleicht auch die Einladung, der Hinweis zum nächsten Akzente-Gottesdienst oder wie auch immer, durch die ein Mensch berührt wird. Vielleicht auch ein Glaubensgespräch am Rande des nächsten Geburtstagsfestes, die etwas ins Rollen bringt. Und dass vielleicht eine Familie sagt, ja okay, jetzt schicke ich meine Kinder auch mal in den Kindergottesdienst oder in die Boxenstube, in die Jungschar. Und dass Menschen von der Barmherzigkeit und Heilung hören, die Jesus schenkt, und entdecken, ja, auch mich sieht Jesus. Er sieht mich in meiner Einsamkeit, inmitten all der vielen Menschen. Er sieht meine Einsamkeit und er sieht meine Not. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und mit diesem Satz beschreibt der Jesus, was mit den Menschen, die am Tisch sitzen, passiert. Das heißt, es beginnt etwas zu heilen. Theologisch wird da deutlich, diese Gäste, sie werden Teil der Gemeinschaft Gottes. Und das, was sie vorher von Gott getrennt hat, nämlich ihre Schuld, ihr Versagen, das wird weggenommen, von Jesus aufgehoben. Aber auch auf der ganz menschlichen Ebene machen die Gäste von Jesus eine heilsame Erfahrung. Sie merken, ja, hier ist Gemeinschaft, da darf ich dabei sein. Und sie merken, hier ist echtes Interesse, hier bin ich wirklich willkommen, so wie ich bin, ich darf dazugehören. Und als Kirche und als Diakonie sind wir herausgefordert, dass wir auch immer wieder solche Möglichkeiten schaffen, des Zusammenlebens. Und gerade diese Tischgemeinschaft, die eröffnet ja immer wieder solche Möglichkeiten. Und nicht zu Unrecht wird auch immer wieder jedes Jahr, das ist ja immer so im Winterhalbjahr, wird immer wieder so berichtet, gerade von Vesperkirchen, dass man merkt, da gibt es unglaublich viel Bedarf. Und wir wissen auch, das sind ja nicht nur, da wird nicht nur Essen ausgegeben, das ist auch natürlich, aber da gibt es viel mehr, da kann man sich medizinisch untersuchen lassen, einen Haarschnitt bekommen, beraten lassen und so weiter und so fort. Was machen wir hier in Öschelbronn? Bei uns werden jetzt gerade zur Zeit und auch in den kommenden Wochen werden die Vorschläge ausgewertet des Ideentreffs. Und es sind ganz viele Dinge gekommen, die auch in diese Richtung gehen. Und wir überlegen, was braucht es? Und auch einmalige, kleinere Aktionen können Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft stiften. Und das sehen wir gerade diese Woche der Diakonie macht aufmerksam, wie wichtig das ist. Jesus hat es vorgelebt. Tischgemeinschaft. Erinnert natürlich vor allem auch an das Abendmahl. Ja, wenn wir Abendmahl feiern, dann wird es nochmal ganz klar. Dann sind wir da gemeinsam, stehen wir vor dem Altar. Wir stehen hier vor diesem Jesus mit den ausgebreiteten Armen. Kommt her zu mir, ihr mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Und da stehen wir hier, egal woher wir kommen, egal wie alt wir sind, egal welche Berufe wir haben und so weiter. Aber natürlich auch in anderen Bereichen gibt es Möglichkeiten, einfach natürlich sozusagen eine gewisse Beziehung anzuknüpfen, ins Gespräch zu kommen, auch beim Kirchencafé nach dem Gottesdienst, wo wir uns einfach noch einen Moment Zeit nehmen, vielleicht mit jemandem kurz ins Gespräch kommen. Und vielleicht sehen unsere Augen in der kommenden Woche mehr als zuvor. Vielleicht Menschen, die wir gar nicht beachtet haben. Vielleicht irgendjemand auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, wo wir sehen, das ist jemand, der sitzt immer da allein im Bus. Kann er, oder ein Mensch, wo wir wissen, der kann die Wohnung nicht mehr verlassen, kann keinen Besuch. Es kann vielleicht eine Möglichkeit sein, ein Gespräch, eine Einladung sein. Und wenn nicht, dann sind wir zumindest nicht einfach daran vorbeigegangen. Der Matthäus, der tut, was er tut, nicht um die Mitgliederstatistik der Kirche in Kapernaum zu vergrößern, sondern er tut das, weil es einfach für ihn das Naheliegende ist. Er liebt seine Freunde und er folgt Jesus, also muss er sie zusammenbringen. Ich erinnere noch mal daran, die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Da schlägt Gottes Herz. Das ist das Größte, was man Menschen schenken kann. Und deswegen jetzt zum Schluss, am Ende der Predigt, möchte ich euch einfach noch bitten, einfach ein paar Sekunden über zwei Fragen nachzudenken. Die werden jetzt hier gleich eingeblendet, zwei Fragen. Die erste Frage: Welcher Mensch liegt mir so am Herzen, dass ich ihn mit Jesus, dem wir folgen, zusammenbringen möchte? Und die zweite Frage: Wie könnte ein erster Schritt aussehen? Da wollen wir ein paar Sekunden drüber nachdenken und dann miteinander singen. Und alle Gäste am Tisch des Herrn sagen Amen.